Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Klasse Bild. Ein Adler, der seine Jungen aus dem Nest rausscheucht, damit sie fliegen lernen. Der sie wieder auffängt. So wird Gott beschrieben in 5. Mose 32. Wahnsinnsbild. Und ein Bild, wo ich dachte, ey, das passt voll zu unserem Thema. Was bedeutet es, erwachsen zu werden? Was hat es damit auf sich? Wie ist das, wenn man erwachsen wird? Und es ist eigentlich genau wie in diesem Bild. Beziehungsweise wie in diesem Bild, es sind ja vier, ne? Vier unterschiedliche Bilder, vier unterschiedliche Blickweisen, vier unterschiedliche Situationen und noch mehr erlebt ihr oder habt ihr erlebt, auf dem Weg erwachsen zu werden, beziehungsweise werdet ihr erleben, wenn ihr das noch vor euch habt. Situationen, in denen du dich plötzlich wiederfindest und denkst, boah, Kacke, was soll ich machen? Wo plötzlich etwas Neues da ist und du dich zurechtfinden musst. Du darauf reagieren musst, mehr oder weniger spontan. Bei mir war das so, Schule war vorbei, fließender Übergang in der Ausbildung, die hat mir mein Papa organisiert, bei einem Freund von sich, der eine Tischlerei hatte, also habe ich dort Tischler gelernt, ne? Und am Anfang ging super, super reingekommen, dachte, oh, das macht sogar Spaß, das Arbeiten, plus die 8,5 Arbeitsstunden jeden Tag sind ein bisschen viel, aber da gewöhnt man sich ja irgendwie auch dran, dann als ehemaliger Schüler, ne? Muss man sich gewöhnen. Es lief alles gut bis zu einem Morgen. Ich weiß nicht mehr, was für ein Wochentag es war. Das habe ich erfolgreich verdrängt. Als mein Seniormeister mich so richtig zusammengefaltet hat. Und ich dachte, boah, was geht hier ab? Was ist das für eine Situation? Da sagt er, sag mal, geht's noch? Nee, ich weiß nicht mehr, welche Worte er benutzte. Ja, geht's noch, wird er nicht benutzt haben. Aber er sagte, du kannst doch nicht mich und den Meister, also seinen Sohn, ne, duzen. Was bildest du dir eigentlich ein, wer du bist? Ich dachte, hey, das ist ein Freund von meinem Papa, der ist in der Nachbargemeinde von uns. Ihr seid Christen, ich bin Christ. Ja, ist doch alles okay. Dachte ich, bis zu diesem Moment. Und dort wehte ein anderer Wind. Und musste mich zurechtfinden in einer Situation, die ich so vorher nicht kannte. Das waren, also ich bin dann nach dieser Standpauke dem Seniormeister regelrecht aus dem Weg gegangen. Ich dachte, boah, ordne das erstmal ein, sortiere das mal, krieg das mal auf die Reihe. Wie auf diesen Bildern, du kommst als jugendlicher, junger Erwachsener in Situationen, die hast du so vorher nicht erlebt. Und du musst darauf reagieren. Letzter Schultag. Und dann ungeahnte Möglichkeiten. Die Welt liegt dir zu Füßen. Du kannst eine Ausbildung machen, du kannst studieren gehen. Keine Ahnung, wie viele Studiengänge es gibt, aber blöderweise hast du die Qual der Wahl. Du musst dich entscheiden. Was mache ich? Der gewohnte Schulrahmen ist vorbei und du musst dich mit einem Chef oder Professor rumschlagen. Das kann auch andersrum sein, dass die sich mit dir rumschlagen müssen. Aber irgendwie musst du in einem neuen Rahmen funktionieren, dich anpassen. Eure Vorgänger, also die noch nicht aus der Schule raus sind oder jetzt das Abi haben. Eure Vorgänger aus der Gemeinde, bei denen war das oft mit dem Umzug verbunden, weil sie gesagt haben, ich möchte woanders studieren, ich möchte einen Studiengang wählen, den gibt es hier nicht oder die Unis, die hier sind, finde ich nicht so prall, ich ziehe weg. Neues Umfeld, neue Situation, neue Freunde. Du musst dich anpassen, du musst reagieren. Du musst dich ja nicht neu erfinden, aber irgendwie schon, du musst kennenlernen, wer bin ich eigentlich in der Welt, in der ich lebe. Und das Ganze passiert ja natürlich irgendwann in einem Lebensabschnitt. Jetzt kann man überlegen, wann passiert das? Also wo würde man ungefähr so einteilen, von dann bis dann ist man Kind, von dann bis dann ist man Jugendlicher, dann ist man Erwachsener und irgendwann hat man es geschafft und die Rente ist da. Irgendwann ist die da. Die Soziologie geht davon aus, dass das Jugendalter, der Prozess, erwachsen zu werden oder in das Erwachsenenstadium einzuschreiten, sich abspielt zwischen 10 und Ende 20. Also mögen das auf der Folie 28 sein. Ne? Eine riesige Zeitspanne. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts waren das ein paar wenige Jährchens. Ja? Und im 19. Jahrhundert gab es das Jugendalter gar nicht. Es gab die Situation gar nicht, in der man sich so lange darauf vorbereitet hat, in der man so lange vom Kind zum Erwachsenen wurde, sondern du bist in die Fußstapfen deiner Eltern getreten, hast den gleichen Beruf gelernt oder das, ja, warst auf dem Bauernhof groß geworden, na klar, wurdest auch Bauer. Das war so. Und heute, da musst du dich zurechtfinden, du musst dich orientieren, du brauchst Orientierung. In einer Welt, die sich ständig ändert, gerade in dieser Phase. Und danach settelt sich das, das festigt sich und du bist Erwachsener, hast irgendwann eine Familie und irgendwann bist du im Ruhestand. Was bedeutet es, erwachsen zu werden? Irgendwie ist das Erwachsenwerden wie ein Drahtseilakt. Du musst auf der einen Seite, also du musst auf einem schmalen Grat balancieren, weil auf der einen Seite willst du ja, du hast ja selber Vorstellungen von deinem Leben. Du möchtest etwas erreichen. Du hast Wünsche, du hast Träume, du hast Fähigkeiten. Du willst etwas aus deinem Leben machen. Du hast Werte. Und auf der anderen Seite sind aber die Ansprüche, die Erwartungen von anderen, die an dich herangetragen werden. Und irgendwie musst du das miteinander abgleichen. Die sagen, du sollst so sein, du würdest lieber so sein. Nee, ich will jetzt nicht arbeiten, ich will lieber chillen. Oh, das ist viel zu anstrengend. Oder warum machen wir das eigentlich so? Das kann man doch auch ganz anders machen. Nein, das macht man so. Du musst dich orientieren, du musst klarkommen in einer Welt, die sich wandelt. Und da muss man irgendwie fragen, ja, wonach richtest du dich dann? Was gibt dir Orientierung? Woran machst du fest, wie du dich entscheidest, welche Werte du für dich selbst als Wert annimmst, welche Werte die Grundlage für dein Leben bilden, welche Kompetenz du erlernst und wie du sie ausübst? Ganz klar, du selbst. Du bist deines Glückes Schmied. Du musst etwas aus deinem Leben machen. Und du musst hoffen, dass die Entscheidungen, die du getroffen hast, dich nicht in Sackgassen hineinbringen. Und nicht irgendwo, wo du denkst, Kacke, so habe ich mir das nicht vorgestellt. In so Momenten wäre es super wertvoll, eben dann doch Orientierung zu haben, beziehungsweise in diesem Erwachsenwerden eine Orientierung zu haben, eine Instanz außerhalb von mir, an der ich mich orientieren kann. Genau das möchte Gott für uns sein. Und erwachsen werden, was bedeutet das? Es bedeutet, Gott in allem zu vertrauen und sein Leben auf ihn zu bauen. Ich nehme die Pointe von weg. Das ist das, wo ich mit euch anhand von Sprüche 3, Vers 1 bis 12 drüber nachdenken möchte. Was es damit auf sich hat und wie das tatsächlich gelingen kann im Alltag, im Erwachsenwerden. Da schreibt Salomo, Sprüche 3, 1 bis 12. Mein Sohn, vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe. Behalte meine Anweisungen im Gedächtnis. Dadurch sicherst du dir ein langes, erfülltes Leben. An Liebe und Treue zu anderen soll es bei dir niemals fehlen. Schmücke dich damit wie mit einer Halskette. So findest du Beifall und Anerkennung bei Gott und den Menschen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denke an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst und bleib allem Unrecht fern. Das ist eine Medizin, die dich rundum gesund erhält und deinen Körper erfrischt. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben. Bringe ihm das Beste von deinem Ertrag. Dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer überlaufen. Mein Sohn, wehre dich nicht, wenn der Herr dich hart anfasst. Werde nicht unwillig, wenn er dich ermahnt. Denn wenn der Herr jemand liebt, dann erzieht er ihn mit Strenge, genauso wie ein Vater seinen Sohn. Und ich dachte, puh, zum Glück hat Salomo zwischen den 5 Anweisungen, die er gibt, noch 5, ich sag mal, Resultate, die daraus erwachsen, wenn man entsprechend lebt, geschrieben. Denn sonst wäre das, ich weiß nicht, es wäre irgendwie uncool. Also, ich weiß nicht, wen das von euch hinterm Ofen vorholen würde, oder ja, ich würde sagen, es zieht kein Hering vom Teller. Denn es ist so, oh, mach dies, mach jenes, tu das nicht. Und dann noch hart erzogen werden. Ist das nicht irgendwie unpopulär? Ich weiß nicht, wer von euch gerne eine geklatscht kriegt, beziehungsweise mal die Leviten gelesen kriegt. Das macht nicht unbedingt Spaß. Und in Hebräer 12, Vers 10 und 11, da greift der Schreiber des Hebräerbriefes diese Stelle nochmal auf und führt ihn noch weiter. Und schreibt dann, unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Tja, was heißt es, im biblischen Sinne erwachsen zu werden? Auf Gott zu vertrauen in allem und sein Leben auf Gott zu bauen. Nicht auf unseren eigenen Verstand, auf unsere eigenen Ziele, Träume, Wünsche. Das heißt nicht, dass du, wenn du mit Gott lebst, deinen Verstand draußen an der Garderobe abgibst und dann lebst du so ein kleines Marionettendasein. Du tust, wie Gott will, und am besten nicht denken, einfach machen, einfach handeln. Ja? Es könnte ja sonst falsch sein, wenn du selber denkst. Es heißt nicht blind gehorchen, sondern Salomo sagt, der auf Gott vertraut, vertraut in die Güte von Gottes Wegen. Er vertraut darauf, dass Gott weiß, wie die Dinge funktionieren. Er vertraut darauf, dass Gottes Wege gut sind. Deshalb richtet er sein Leben danach aus. Er weiß, dass Irren, dass sein Irren menschlich ist. Und noch krasser, 1. Mose 8, Vers 21, da steht, dass das Sinnen, das Trachten danach, wo man strebt als Mensch, von Grund auf böse ist. Das menschliche Herz von Jugend auf böse. Was für eine harte Aussage. Und vielleicht sind es die Gedanken, an die Paulus gedacht hat, als er Römer 12, Vers 2 schreibt, dass wir lernen sollen, in einer neuen Weise zu denken, lernen sollen, was gut vor Gott ist, uns von Gott verändern lassen sollen. Ich weiß nicht, ob er daran dachte, ich musste direkt daran denken. Denn ja, unser Inneres zieht uns von Gott weg. Da drängt sich dann letztlich die Frage auf, so Jugendalter, Erwachsenenalter, wann passiert das denn biblisch? Also wann kann ich denn damit rechnen, dass ich irgendwann auch mal biblisch reif, biblisch erwachsen bin und dann zu Gott sagen kann, so, danke für die 10, 15, 20 Jahre Begleitung. Ich glaube, ich kriege jetzt mein Leben selbst auf die Reihe und muss mich langsam von dir abnabeln und eigene Wege gehen. Wann würdet ihr das ungefähr einordnen? Würdet ihr das irgendwo einordnen? So auf diesen Zeitstrahl, den wir eben schon hatten. Kann man irgendwann sagen, so, fertig. Ich glaube nicht. Und es ist auch das, was Salomo meint. Kindesalter, Erwachsenenalter, das geht irgendwie fließend ineinander über. Aber es ist bis zu unserem Lebensende nicht abgeschlossen. Ich habe da extra eine kleine Brücke gemacht, denn es kommt eine Verlängerung, das ewige Leben. Gott sagt denen zu, die ihn lieben, die Jesus lieben, ewig zu leben. Und dann ist das abgeschlossen. Ja, aber bis dahin werde ich immer über meine kleinen Sünden des Alltags, über die Dinge, die mich von Gott wegziehen, stolpern und lernen müssen, von Gott an die Hand genommen werden, erwachsen zu werden. Und da werden wir Fortschritte machen, da wirst du Fortschritte machen. Ne? Aber trotzdem werde ich nicht irgendwann zu Gott sagen können, so, jetzt, Augenhöhe, ne? du und ich, und ich mache jetzt weiter. Das funktioniert nicht. Das ist genau das Problem, was die Sünde mit sich bringt. Eigentlich wollen wir das. Wir wollen unsere eigenen Herren sein, unser eigener Gott, unser eigenes Glück, unser eigenes Glückes Schmied. Das würde ich mir nie so selber eingestehen, dass ich Gott aufs Abstellgleis packen will. Aber irgendwie drückt es das aus. Wenn ich mich nicht mehr auf Gott verlasse, auf den, der für mich sorgt, dann nehme ich die Zügel selber in die Hand. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Gott als Vater, man assoziiert wahrscheinlich direkt leiblichen Vater oder Mutter, Erziehung und hat damit positiv-negative Assoziationen im Hinterkopf, ne? Das kann echt unangenehm sein. Und das schreibt der Hebräerbriefschreiber auch noch. Ne? Und es ist die Frage, lasse ich mich darauf ein, erzogen zu werden? Wie geht es dir? Lässt du dich darauf ein, erzogen zu werden? Oder bist du eher auch, kennst du das wie ich, dass du sagst, nee, ich will das nicht. Ich will mein eigenes Ding durchziehen. Das kann man auch anders machen. Das muss nicht so sein. Du hast doch gar keine Ahnung. Willkommen im 21. Jahrhundert und nicht mehr in der Steinzeit. Man bildet sich manchmal ein, als Jugendlicher oder junger Erwachsener, irgendwie einen Schritt den Eltern voraus zu sein oder auf einer anderen Spur zu laufen, als ob die keine Ahnung hätten. Oder glaubst du, dass deine Eltern es gut mit dir meinen? Dass Gott mit dir gut meint und du ihm wirklich vertrauen kannst, in dem, was sein Wille ist? Vom Textzusammenhang, von dem, worüber Salomo hier schreibt, da geht es noch nicht mal um die großen Lebensentscheidungen. Wen soll ich mal heiraten? Was für einen Beruf soll ich lernen? Oder wohin ziehen? Wo leben? Wo die Ausbildung machen? Wie auch immer. So große Dinge, große Nüsse, die man knacken muss, im Erwachsenwerden auch. Da geht es zunächst erstmal um das Orientieren im Alltag. Wie lebe ich? Was ist gut? Was ist richtig? In meinem Verhalten zwischen Gott und mir, zwischen Gott und meinem Mitmensch. Das führt er in dem Kapitel dann noch raus, Salomo. Aber wenn ich wenigstens sinngemäß weiß, was das wichtigste Gebot ist, ehre Gott von ganzem Herzen, liebe Gott von ganzem Herzen und ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst, dann gibt das schon mal eine Menge Orientierung. Wenn ihr das runterbuchstabieren in Alltag, dann macht Gott Vertrauen und auf ihn bauen wirklich Sinn. Gott gibt Weisheit und damit auch die Aufgabe, sich weise zu entscheiden. Du bist es immer noch, der die Entscheidungen trifft. Gott trifft die Entscheidung nicht für dich. Es wird euch als Herzwerklern vielleicht so gehen, ne? Orientierungsjahr rum, was kommt jetzt danach? Gott hat den Ausbildungsvertrag oder Studium oder was auch immer nicht unterschrieben. Ihr habt unterschrieben. Oder ihr seid noch in der Entscheidung, was kommt danach? Salomo bleibt bei diesen Anweisungen nicht stehen, das habe ich schon gesagt. Ne? Er schreibt auf jede Anweisung einen Nutzen, ein Resultat. Etwas, was daraus erwächst, was daraus folgt. Er schreibt, und ich fand das cool, er schreibt Sehnsüchte, Dinge, die mich motivieren würden, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Ein langes Leben, ein erfülltes Leben, Anerkennung bei Gott, bei Menschen. Einen richtigen Weg zu gehen, nicht in eine Sackgasse zu laufen. Gesund, fit zu sein, volle Kornspeicher und Weinfässer zu haben. Wobei ich mir nicht sicher bin, wer von euch was mit vollen Kornspeichern anfangen kann. Jemand, der Handwerk, wie heißt das? Also wer gut aus Sachen Geld machen kann, vielleicht schon. Und volle Weinfässer, wer sich danach sehnt, mit dem müssen wir mal reden. Aber es ist ja ein Bild, ne? Es sind Sehnsüchte, wo ich denke, wow, auf das Leben habe ich Bock. Darauf hätte ich echt Bock. Klar müssen wir dann unsere Beispiele einsetzen. Ne? Kornspeicher, Weinfässer, da würde ich dann eher sagen, volles Konto, was überfließt. Da kannst du dann auch alles leisten und kannst auch noch ein bisschen spenden. Das stand ja auch in dem Text, wenn man so Opfer bringt. In der heutigen Zeit, ich als Kind unserer Zeit stelle oft die Frage, warum? Warum soll ich das tun? Warum soll ich so oder so handeln? Um es zu verstehen, um nachvollziehen zu können, was hat das auf sich? Ich will nicht einfach irgendwelche Dinge blind machen, weil man sie halt so tut. Kennt ihr vielleicht. Ihr kennt aber bestimmt noch eine zweite Frage. Was habe ich davon? Was kommt unterm Strich für mich dabei raus? Und von den Anweisungen, also hier Anweisungen von Salomo befolgen, Gott achten, von ganzem Herzen lieben, auf ihn vertrauen und nicht auf meinen eigenen Verstand. Und das, was dann daraus resultiert, das ist motivierend. Da hätte ich eine Menge von. Aber ist das nicht irgendwie falsch gedacht? Total egoistisch gedacht? Wir ticken nach dem Muster. Und ich habe es gestern erst wieder erlebt. Wir waren als Familie auf dem Dümpel zum Flugplatzfest. Und der Benny, mein Sohn, der hat irgendwann nicht mehr so viel Motivation gehabt zu laufen. Also dachte ich, hol's einen Motivationsbonbon aus der Tasche. Hier, Benny, Traubenzuckerle. Und dann habe ich ihm gesagt, hier hast du was Süßes. Und dann hast du wieder Kraft und kannst weiterlaufen. Ja, das Mohren war auch direkt rum. Der ist auch direkt weitergelaufen. Wollte dann noch mehr haben, hat er nicht gekriegt. Wenn ich etwas dafür bekomme, dann Süßigkeiten eben bei den Bildern, vorne an der Leinwand, da kamen dann doch noch ein paar Kinder nach vorne. Ich will es nicht schlecht machen. Aber so ticken wir. Wir ticken so. Was habe ich davon? Die erste Frage ist voll in Ordnung. Aber die zweite, die ist irgendwie schwierig. Denn sie stellt meinen Willen, das, was ich gerne hätte, in den Vordergrund und nicht mehr das, was Gott sich für mein Leben vorstellt. Denn selbst wenn Gottes Wille und das, was daraus resultiert, für mich in meinen Augen nicht lukrativ erscheint, ist es doch immer noch Gottes Wille. Ist es doch immer noch gut, weil Gott Gutes für uns im Sinn hat. Ein Kind mag vielleicht fragen, was habe ich davon? Ein Erwachsener würde fragen, was hat Gott davon? Er ehrt Gott ohne Belohnung, weil Gott ist, der er ist. Gott ist der Einzige, der unsere Ehre verdient. Und die Segnungen, das super Leben und, von dem Salomo schreibt, das ist keine Belohnung dafür, dass ich mich gut verhalten habe. Es ist ein Resultat, das daraus folgt. Es ist aber nicht mal eine Verheißung. Jupp, leb danach und du wirst dickes Konto am Ende haben. Sondern Salomo hat damit im Sinn, Gott hat damit im Sinn, uns von schlechten Wegen, von bösen Wegen, von Folgen, die wir dann tragen müssten, zu bewahren. Uns auf gute Wege zu führen. Im biblischen Sinne erwachsen zu werden, heißt Gott in allem zu vertrauen und sein Leben auf ihn zu bauen. Das ist das Ziel und der Weg. Das Ziel ist nicht das super tolle Leben, sondern das Ziel ist, Gott zu vertrauen, auf Gott zu bauen, weil er ist, der er ist. Und die Frage ist letztlich, was heißt das jetzt für den Alltag, so für das Erwachsenwerden, für die Entscheidungen, die ich treffen muss? Bis zum Lebensende. Ne? Irgendwann kommt Jesus wieder und dann ist es vorbei, aber bis dahin müssen wir lernen, auf Gott zu vertrauen. Bleibt die Herausforderung. Und Salomo schreibt, fangen wir nochmal bei Vers 1 an, wo kann ich anfangen? Erstes Packende, vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe. Vergiss nicht, lass uns nicht vergessen, was wir über Gott wissen und über Gottes Willen, denn er ist gut. Gott meint es gut mit uns. Und das braucht irgendwelche Erinnerungsorte. Das braucht einen Gottesdienst, Sonntagmorgens. Das braucht einen Fratzen, Fritzen, Hauskreis. Leute, die mich daran erinnern, ey, wie funktioniert Leben mit Gott? Kann auch sein, es braucht ein Armband, was ihr letztes Mal auf Lifeline, die da waren, bekommen konntet. Neongrün, wo, ich weiß nicht mehr, was drauf stand. Ja, aber die Kernaussage des Gottesdienstes stand drauf. Ein Erinnerungsgegenstand. Kernaussage der Predigt. Ich habe es nicht dran, ich habe es vergessen. Seht ihr? Salomo schreibt von Liebe und Treue. An denen soll es uns niemals fehlen. Liebe, das ist so ein Ding, ne? Wer schon mal eine Freundin hatte oder hat oder verheiratet ist, der merkt, oh, die Glücksgefühle sind mal höher und mal tiefer. Treue hält durch, wenn meine Emotionen im Keller sind. Treue bleibt dran. Am Nächsten und an Gott. Gebrauche deinen Verstand. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sagt Salomo. Widerspricht sich irgendwie? Nee, ich glaube nicht. Denn wir wissen viel von Gott. Wir wissen viel von Gottes Willen. Und ich muss nicht in jeder kleinen Pimpf-Entscheidung fragen, wie soll ich mich verhalten? Ich kann meinen Verstand gebrauchen und überlegen, boah, was sagt Gottes Wort dazu? Halte dich nicht selbst für klug. Und bleib von allem Unrecht fern. Es gab eine Situation in diesem Jahr, da musste ich überlegen, was ich mache. Ich habe einen Brief bekommen von einer Behörde, die mich gebeten hat, mein Vermögen und mein Einkommen aufzuschlüsseln, damit sie errechnen können, ob ich unterhaltsberechtigt bin für meine Mama. Viele von euch wissen das wahrscheinlich nicht. Meine Mama lebt in einem betreuten Wohn aufgrund einer Krankheit. Und als Kind kannst du für den Unterhalt zugezogen werden. Und ich dachte, boah, wir sind dabei, also wir sind nicht reich, aber ein bisschen Geld sparen wir schon, um irgendwann mal Haus zu bauen, um ein neues Auto zu kaufen, um doch irgendwas zu haben zum Handeln, zum Agieren. Ne? Und ich habe überlegt, boah, schaffe ich das Geld zur Seite? Gebe ich das an? Was mache ich damit? Und ich habe gedacht, nee, das wäre Unrecht. Es wäre Unrecht, daran zu zweifeln, dass Gott mich versorgt, selbst wenn dieses Unterhaltsamt, diese Versorgungskasse monatlich so und so viel von mir fordert. Und abgesehen davon hat meine Mama und mein Papa mich erzogen, die haben für mich gesorgt, die haben in mich investiert. Ja, wenn das Amt sagt, Kohle her, dann Kohle her. Von Unrecht fernbleiben, halte dich nicht selbst für klug und meine, das irgendwie umgehen zu können. Das Beste kommt zum Schluss, ne? Die reichen Kornspeicher und die vollen Weinfässer kennen wir nicht. Das, was davor steht, ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, bringe ihm das Beste von deinem Ertrag, den besten Ertrag deiner Arbeit. Und ich habe gedacht, wie geht es einem, wie ging es mir damals, als ich gerade Ausbildung angefangen hatte, erstes Gehalt auf dem Konto. Oder du machst ein Studium, boah, erstes BAföG auf dem Konto. Was kann ich mir jetzt alles kaufen? Ja, es wäre ja eigentlich der erste Ertrag. Gib's Gott. Würde ich das machen? Ich habe es damals nicht gemacht. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht. Ich weiß auch nicht, ob das damit gemeint ist. Denn es heißt letztlich, Gott macht uns damit deutlich, ey, das alles, was du hast, alles, was du bist, das bist du durch mich. Ich habe es dir zur Verfügung gestellt. Du darfst es verwalten und du brauchst es nicht zu horten, du brauchst es nicht zu sammeln. Du kannst es geben für die Interessen, die ich habe. Und kann sein, Gott macht dir deutlich, gib dein erstes Gehalt. Bin ich bereit zu opfern? Von meinem Taschengeld, von meiner Zeit? Bin ich bereit, Gott zu geben, was ihm zusteht? Salomo schreibt eben nicht nur 5 Anweisungen, sondern schreibt, was resultiert daraus. Klar, er will damit motivieren, aber es ist nicht das eigentliche Ziel. Er macht damit deutlich, ein Leben gelingt, weil du, wenn du mit Gott lebst, wenn du dein Leben auf Gott baust, auf Gott bauen, Gott vertrauen, das ist das eigentliche Ziel, das ist es, wofür wir hier auf dieser Erde sind. Und Gott wird da sein, er wird sich nichts schenken lassen. Und wir können mutig, entschlossen in die Zukunft gehen, weil Gott mitgehen wird. Dazu ermutige ich euch, alle, die noch dabei sind, erwachsen zu werden, die schon erwachsen sind und trotzdem ihre Herausforderungen des Alltags haben, die bis zum Lebensende anhalten. Ich würde gerne noch beten und dann hören wir ein Vortragslied, um das, was in diesem Text drin steht, sacken zu lassen. Vater im Himmel, du bist da, du bist ein guter, ein treuer Gott. Du ermutigst uns, du forderst uns heraus, auf dich zu bauen, allein dir zu vertrauen, weil damit Leben gelingt, weil du weißt, was gut für uns ist, weil du unseren Blick weitest, öffnest. Du hast einen viel größeren Horizont als wir. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das erleben können. Und dass in Situationen, wo wir auf dem Holzweg sind, du uns zurückholst, erziehst, vor Augen hältst, wie würde eigentlich eine Entscheidung nach deinem Willen aussehen. Ich bitte dich, gerade auch für die Herzwerkler, die das Orientierungsjahr jetzt abgeschlossen haben, dass du bei ihnen bist in der neuen Etappe, die auf sie zukommt, sie segnest, ihnen Weisheit schenkst im Gestalten ihres Lebens, im Schritte vorangehen, Schritte gehen mit dir. Möchte ich loben, Herr, dass du mit uns gehst, dass du da bist bis ans Ende dieser Welt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.